Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert. Moin, ich bin der Manu und heute quasi unterwegs. Wir haben ja früher unser Format gehabt, IM on Tour. Da war ich dann auch unter anderem zum Beispiel mal in Berlin auf wunderbaren Festivals, wie zum Beispiel dem Amaze. Das geht zurzeit Corona-bedingt natürlich noch in Klammern nicht wieder. Ich freue mich aber schon sehr auf wieder einen kleinen Trip nach Berlin, um mit Thorsten vor Ort zu quatschen. Und weil ich so ungeduldig bin und es fast nicht ausgehalten habe und 2017 so lange her ist, habe ich doch gedacht, schnappe ich ihn mir mal hier vors virtuelle Mikrofon. Schönen guten Morgen, Thorsten, um über die Amaze und das 10-jährige Jubiläum zu quatschen. Schönen guten Morgen.
Ja, moin moin. Hallo Manuel.
Moin moin aus Berlin, das finde ich gut, ja.
Ja, genau.
International, wie ihr seid, versteht ihr auch moin.
Ja, nee, ich habe in Hamburg mal gewohnt, ja, okay. Von 95 bis 99. Also, da kenne ich das moin moin.
Moin. Sehr schön. Genau, wir wollen über die Amaze reden. Sag doch aber noch mal ein paar Takte zu dir. Was machst du außer der Amaze? Woher kennt man dich und was muss man über dich noch wissen?
Also ich mache eigentlich hauptberuflich das Amaze Festival und bin Artistic Director. Natürlich machen wir viele Events auch in der ganzen Welt zum Thema Games und Playful Media. Bis 2017 haben wir auch Festivals in Johannesburg gemacht, in der Maze Train Jam seit 2018, 2019, 2020, dann jetzt auch in VR-Chat. Und es wird auch weiter fortgeführt, auch einige Sachen auch mal in Kenia gemacht. Und genau, hauptsächlich geht es eigentlich bei uns um Arthouse-Games und die Kultur von Games. Und natürlich auch experimentelle Game-Designer zusammenzubringen aus der ganzen Welt. Also das ist hauptsächlich mein Job, was ich mache gerade. Mhm. Ab und zu mache ich noch irgendwelche kleinen Ausflüge und eigene Performances. 2016 hatte ich mal diese Endurance-Geschichte gemacht in Virtual Reality, wo ich 48 Stunden in VR war, zusammen mit Sarah Lisa Vogel als VR-Schamanin. Genau, hab's durchgehalten. Ja, 38 Stunden will ich nicht nochmal machen.
Mein Kollege Christian Schiffer hat es auch mal gemacht für den BR, glaube ich. Das ist
genau, richtig. Das, ja, der hat es dann, glaube ich, ein Jahr drauf gemacht. Auf die Dunja, die hat es auch mal gemacht, richtig, ja.
Genau, also Amaze, wir hatten ja eben auch schon mal berichtet, ich bin sehr gerne immer auf der Amaze und natürlich dann auch mit einem weinenden Auge gesehen, als dann die Pandemie losging, dass das natürlich gerade auch solche Festivals wie eures, was gerade auch von dem Austausch der Künstler, Künstlerinnen untereinander und natürlich auch der BesucherInnen untereinander lebt und existiert, gerade auch so dieses Mitmach und Anfassen von den verschiedenen Games und natürlich auch der Menschen, hat wahrscheinlich sehr stark unter der Pandemie gelitten. Ihr habt euch jetzt letztes Jahr natürlich dafür entschieden, das digital zu machen. Vielleicht magst du dazu noch ein paar Takte sagen und dann auch, was zur Entscheidung geführt hat, wie ihr das dieses Jahr handhabt.
Also letztes Jahr war ja klar, also für jeden war sozusagen dann der große Break durch Corona. Und da war es natürlich dann auch angesagt, umzuorientieren. Und da haben wir natürlich auch geguckt, was so die anderen Festivals und anderen Events machen. Und für uns war dann natürlich klar, wir wollen das Festival auf jeden Fall international halten. Wir wollen auch einen Stream haben und wir wollen auch die Community zusammenbringen, weil es ist ja ganz wichtig, gerade für die Community, die um Amaze herum ist, sichtbar zu bleiben und sich auszutauschen. Dementsprechend haben wir dann entschieden, ein total digitales Festival zu machen. Haben natürlich irgendwie verschiedenen Plattformen genutzt, die auch jeder andere benutzt. Aber der Highlight natürlich von 2020 war der Maze Space. Das war unsere virtuelle Umgebung, die wir zusammen mit ein paar Entwicklern gebaut haben. Alles aufgesetzt auf Moshe Linkes Prelude in Stone. Ein sehr, sehr tolles Game auch. Und das haben wir ausgebaut zum Multiplayer und da arbeiten wir immer noch mit dran. Und das war natürlich irgendwie so der Highlight, weil nämlich da haben wir es echt geschafft, die Ausstellung mit einzubinden in den Space, aber auch den Stream einzubinden. Und wir hatten zur Peakzeit hatten wir auch bis zu 700, 750 Leute in einer Instanz zusammen vor Ort und das war schon auch ein bemerkenswertes Gefühl, einfach so viele Leute um sich herum zu haben und dann eben das Programm zu fahren. Ja. Und Genau, und das wollen wir natürlich dieses Jahr weiterführen, 2021, unser 10-jähriges. 10 Jahre gibt es Amaze Berlin, das ist unfassbar. Schon sehr viel durchgemacht, Höhen und Tiefen, aber eigentlich sehr, sehr viele positive Sachen sind passiert. Wir haben auf jeden Fall schon sehr viel dazu beigetragen, was auch in Deutschland auf die Sicht der Games irgendwie betrifft und auch international, wie wir dann tatsächlich geschafft haben, die Community zusammenzuhalten und vor allem auch diese, lass uns mal das irgendwie als ein Movement, eine Bewegung nennen, auch mit zelebriert haben und auch mit beworben haben auch dann, ja, genau.
Ja, ich bin auch in den Genuss gekommen, in diesem Amaze Space von euch tatsächlich zu moderieren. Ich habe in Hamburg beim Play Festival habe ich zusammen mit Nina moderiert und dann hatten wir eben auch immer das von euch zur Verfügung gestellte Amaze Space dann für die Ausstellung von der normalerweise von der Play. Es war sehr cool, weil man wirklich auch das Gefühl hatte, da virtuell dann eben auch in so einem Ausstellungsraum rumzulaufen und Sachen anzuschauen. Das hat sehr gut getan, tatsächlich da so ein virtuelles Gebäude zu haben.
Ja, und das hat sich tatsächlich auch so weiterentwickelt, weil nämlich dadurch, dass Matthias Löwe bei uns Head of Awards ist und das alles koordiniert und auch bei der Play mit dabei ist,
der Kurator
hat sich das dann genau hat sich das jetzt dann auch ergeben, irgendwie, dass wir mit denen zusammengearbeitet haben. Wir kennen uns ja schon seit Ewigkeiten, Play und auch Amaze auch fast zur gleichen Zeit auch begonnen damit. Und genau, das hat sich auch weiterentwickelt. Das heißt, irgendwie mehrere Leute benutzen auch den Amaze Space, wie zum Beispiel die Club Transmediale. Das ist ein elektronisches Musikfestival in Berlin. Normalerweise auch in vielen Clubs, auch unter anderem in Berghain und anderen Locations, haben sozusagen ihr Programm dann auch im Amaze Space stattfinden lassen. Das hieß aber dann CTM Siberia. Also im Endeffekt haben wir dann sozusagen ein White Label für die gebaut. Und sah auch ganz anders aus, komplett anders, sehr verrückt. Und ist natürlich auch toll, wie man dann, dass man sieht, dass man eigentlich so eine Idee hatte und das dann durch andere Leute dann weitergeführt wird mit uns gemeinsam. Und das ist auch etwas, was wir auch in Zukunft machen werden, weil das Digitale wird, glaube ich, seitdem nicht mehr wegbrechen. Und auch jetzt für Amaze wird es auch so sein, dass wir auf jeden Fall 2022, wenn wir dann ein physisches Festival machen werden, wird es auch den Amaze Space geben. Weil nicht jeder wird nach Berlin reisen können oder auch hat keine Zeit oder kann sie es nicht leisten. Und es wäre natürlich schade, wenn die nicht mitmachen können. Und
dementsprechend wenn man jetzt schon diese Hybridphase aufgebaut hat, dann kann man die ja auch in Zukunft weiterhin nutzen. Das ist ja ein deutlicher Mehrwert auch. Ich meine, das merkt man jetzt ja auch bei der Indie Arena, bei der Gamescom. Das ist auch ein Mehrwert, wenn dann einfach nochmal mehr Aufmerksamkeit und mehr Community auch online passiert. Genau.
Genau, finde ich super, ja.
Ja, nimm uns nochmal ein Jahr zurück. Also im März ging es ja so los, dass es hier in Deutschland irgendwie auch so in die Köpfe gesackt ist, so mit dem ersten Lockdown, dass das wohl auch irgendwie ernst wird hier in Deutschland. Dass das wohl auch für die Festivals und für Gamescom und Co. Veranstaltungen, Messe und so ein harter Schnitt werden wird. Was ging da bei dir und bei euch vor? Also hat es bei dir lang gedauert, das zu realisieren? War dir das von Anfang an klar, dass das eine Gefahr sein könnte? Oder ist man so in diesem, wenn man so in dieser Vorbereitungsphase ist, dass man denkt, na, das wird schon irgendwie?
Ja, wann war das? Es war, glaube ich, im März, also so richtig dann hier in März Deutschland.
War richtig auch der Lockdown dann, ja, genau.
Genau. Und dann war es eigentlich für mich so dieses Ding, ja, das wird schon irgendwie. Ich kann mich noch genau daran erinnern, als wir noch ein Team-Meeting hatten und dann so, ja, jetzt warten wir mal ab, so, wir werden es nicht absagen. Aber dann wurde es natürlich richtig ernst. Und dann haben wir natürlich dann mit unserem Hauptförderer, dem Medienboard Berlin-Brandenburg, die uns schon seit 10 Jahren fördern, haben natürlich dann abgesprochen, dass wir verschieben werden. Und natürlich sagt man dann so, okay, man hat dann mehr Zeit und so etwas, man kann das Programm dann noch irgendwie ganz anders umstellen, vielleicht wird es ja dann auch da ganz, ganz toll dann im Sommer, weil jeder hat ja noch gedacht, im Sommer gehen dann die Inzidenzen runter, alles wird verschwinden, ist ja eh nur sowas wie eine Grippe so, oder irgendwie so in der Art und Weise und dem war dann nicht so. Und das haben wir natürlich verfolgt über die ganzen Wochen und Monate. Bis wir halt dann sagen mussten, es geht auf jeden Fall kein physisches Festival. Und dann muss man natürlich mit der Location sprechen und mit denen irgendwie Verhandlungen führen, inwiefern wir das dann irgendwie nächstes Jahr weiterführen, weil es ging halt dann irgendwie auch um Anzahlungen und keine Ahnung so. Und auch die Partner, die ja dabei waren, und da hatten wir ja schon Leute irgendwie eingeladen, da musste man denen sprechen, inwiefern die auch irgendwie online mit dabei sein wollen. Und das war ja auch für alle und für uns das erste Mal, dass wir sowas online machen. Ich meine, wir kennen das jetzt schon, wie wir das machen. Es ist schon eine gewisse Routine drin. Das Team ist eigentlich auch schon immer das Gleiche geblieben, so hauptsächlich in den Hauptdepartments. Wobei Lorenzo Pia hat 2020 hat er gesagt, irgendwie, er wird nicht mehr das Programm machen. Er hat sozusagen eine neue Programmkuratorin, die ist Ryder Butter, die dazugekommen ist. Und für die war es natürlich auch einmal so, oh mein Gott, was soll ich denn jetzt? Wie soll ich denn jetzt das Programm machen? Ich kenne mich doch überhaupt mit Streaming nicht aus. Und man muss irgendwie dann auch jemanden finden, der das Streaming machen kann. Aber irgendwie fügte sich alles ja fast schon natürlich und magisch zusammen. So, dann hatten wir jemanden, einen Freund von mir, mit der Musikbooker ist, der hat irgendwie seinen Drummer vorgeschlagen, der jetzt irgendwie eine Firma aufgemacht hat für Streaming und der will unbedingt mit uns zusammenarbeiten. Der kannte auch das Amaze Festival schon über das Urban Spree, weil nämlich wir hatten das Festival ja bis 2018 im Urban Spree gemacht. Und dann hatten wir den Space über Mosche, da Stefan Insam, der ein so unglaublich guter Programmierer ist, der hat gesagt, ja, wir können Multiplayer machen, kein Problem, das kriegen wir alles hin. Dann schon Luca Pandolfo, der sich dann um das Design von dem Space gekümmert hat, damit die ganze Logik funktioniert und die Mechanik funktioniert für all die ganzen Spielereien und wie die ganzen Sachen eingebaut wurden. Es war schon alles sehr magisch. So, das ging dann auch recht schnell. Also innerhalb von 2 Monaten haben wir dann alles komplett umgestellt auf digital. Und ja, und es hat sehr, sehr gut funktioniert, ehrlich gesagt. Also ich war sehr, sehr erstaunt, wie toll das Festival funktioniert hat. Ich bin natürlich jetzt nicht ein Freund vom im Studio sitzen und Greenscreen. Ich muss das halt haben, dieses Physische und auch diese Aufregung und durch die Gegend rennen und ganz viele Leute umarmen und hier das spielen und das ausprobieren. Und all das war ja gar nicht mehr da. Da sitzt man dann irgendwie mit 10 Leuten irgendwo im Studio und macht da irgendwie sein Programm. Es war schon alles ein bisschen anders. Aber eine tolle Erfahrung, das mal machen zu dürfen so. Und das hat uns natürlich auch sehr viel Erfahrung gebracht, das, was wir jetzt in 2021 machen werden.
Ja. Ja, und wie du gesagt hast, es ist halt anders. Man muss sich halt umstellen, man muss reagieren, aber das ist ja sowieso wahrscheinlich ein sehr wichtiger Teil deines Jobs. Also auch vor Ort, wenn man dich da rumrennen sieht, da brennt es ja irgendwie an allen Ecken. Man muss da reagieren, man muss hier was machen. Das gehört ja zum Job dazu, dass man flexibel ist. Deswegen konntet ihr da wahrscheinlich oder konntest du da auch gut mit umgehen, dass es halt anders ist, was man halt mit neuen Voraussetzungen was regeln muss. Und ich kann mir vorstellen, es gibt manche Dinge, die funktionieren sehr gut rein digital, wie zum Beispiel die ganzen Vorträge und solche Geschichten, ob man das jetzt streamt und im Publikum sitzt oder zu Hause vor dem Bildschirm, macht ja nicht so einen großen Unterschied. Aber so kuratierte Ausstellungen, gerade mit vielleicht, wo man Games auch selber anspielt, mit dem Entwickler talkt und so oder mit der Entwicklerin, das sind schon so Sachen, die dann wahrscheinlich deiner Erfahrung nach jetzt auch eher darunter gelitten haben, oder?
Ja, klar. Ich meine, wir haben ja auch sehr viele Installationen gezeigt, beim Amaze Festival oder überhaupt VR-Erfahrungen.
Ich musste dran denken, einmal habe ich was gespielt, wo man in so Schläuche reinpusten muss. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass man sowas irgendwie nach Corona über sowas nachdenkt, ja, dass man in so Staubsaugerrohre reinpustet. Und
Ja, diese Alternative Controller Game Szene, die hat natürlich sehr, sehr drunter gelitten. Ich kann es kaum erwarten, das alles wieder 22 zu sehen, als wieder aufzubauen und das halt wirklich auch die Leute zusammenspielen können. Auch ich meine Local Multiplayer Games. Ich meine, das hat halt zum Beispiel in der Maze Space auch nicht funktioniert. Da haben wir einfach ein Video gezeigt. Das ist irgendwie ein bisschen schade so für die ganzen Games. Aber wir haben es trotzdem berücksichtigt im Award, weil nämlich wir haben ja trotzdem irgendwie die Spiele spielen können, beziehungsweise haben Leute die Spiele spielen lassen, die es dann ausselektiert haben und dann auch nominiert haben. Also von daher war das schon für uns auch, wir machen jetzt nicht nur Screen-Based Games. Und so, das hat eigentlich dann auch ganz gut funktioniert.
Was halt schwierig ist, ist das Netzwerken, oder? Das lässt sich nur semi-gut abbilden. So dieses wirklich miteinander quatschen, ein Bierchen trinken, neue Leute kennenlernen. Also gerade für die EntwicklerInnen-Szene, glaube ich, ist das schon ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil auch von so Festivals wie eurem.
Also genau, also das hat natürlich total gefehlt. Also gerade wenn man sich erinnert, zurückerinnert, was im Oberen Spree passiert ist, dass wir dann ein Teezelt hatten, dass wir am Lagerfeuer saßen, überhaupt auch in der Bar. Ein unglaublich tolles Musikprogramm über 4 Tage, also 4 Nächte. Wir haben ja zum Teil irgendwie bis um 5 Uhr in der Früh irgendwie den Laden offen gehabt. Das ist halt alles irgendwie hat nicht digital funktioniert. Also da haben wir auch ein paar Abstriche, werden wir machen für 21. So gern ich Musik mag und so gern ich Musiker mag und auch die Performances liebe, das werden wir auf jeden Fall ein bisschen zurückfahren. So, das hat letztes Jahr nicht wirklich Anerkennung gefunden.
Okay, das heißt, letztes Jahr ging es dann einigermaßen gut über die Bühne. Du warst, so klingt es zumindest so, mit dieser digitalen Variante durchaus zufrieden, den Umständen entsprechend.
Wir hatten mehr Leute, Entschuldigung. Wir hatten
mehr Leute.
Wir hatten so viel mehr Leute. So, also, wir hatten dann auf einmal irgendwie so eine Zahl von 10.000 irgendwie dann veröffentlicht. Das ist halt schon auch unglaublich. Also wir hatten auch 2.500 registrierte Entwicklerinnen und Entwickler und Presse und das war schon eine ganz schöne große Umstellung auf einmal. So, also das war mir gar nicht am Anfang so bewusst. So, natürlich denkt man dann irgendwie, das ist ja Wahnsinn. So, und dann hofft man natürlich irgendwie, dass die Streams auch dementsprechend dann laufen, aber die Streams halt dann doch nicht so besucht sind. Aber registriert waren auf jeden Fall eine ganze Menge, also dieses Doppelte, was normalerweise zum Amaze Festival kommt. Nee, also es war wirklich positiv, 2020. Also,
klar, man hat natürlich auch mehr Reichweite durch sowas.
Ja. Genau, aber man darf es echt nicht überschätzen. man denkt dann irgendwie, ja, man ist dann im Internet, man hat dann alle, weißt du, so die ganzen könnte man erreichen, aber man erreicht sie trotzdem nicht.
Also nicht mit den Themen oder mit der Nische.
Nicht mit den Themen, genau. Vielleicht machen wir auch noch nicht richtig gutes Marketing. Vielleicht sollte unser Marketing einfach besser werden. Aber dann sind wir keine Nische mehr, ne? Dann sind wir Mainstream. Ja.
Das geht ja gar nicht. Maze muss Punk bleiben. Genau. Was auf jeden Fall sehr gut funktioniert hat, war eure Kickstarter-Aktion. Also was ich jetzt fragen wollte, dich auch, wie das finanziell funktioniert, wenn man in so einem Corona-Jahr halt hauptsächlich wie du von Events und Organisationen und so lebt und dann auf einmal darf man sowas nicht mehr machen. So eine reine Online-Veranstaltung ist ja eine ganz andere Einnahmequelle oder keine so eine gute Einnahmequelle, vermute ich jetzt mal, was Tickets angeht. Mhm. Ihr habt da verschiedene Lösungen gefunden, oder? Mit Kickstarter und dann eben auch mit...
Ja, die Kickstarter-Kampagne haben wir eigentlich nicht deswegen gemacht, weil da wussten wir noch gar nicht, dass es Corona gibt, als wir die Kickstarter-Kampagne gemacht haben. Die Kickstarter-Kampagne war tatsächlich dafür da, weil uns etwas weggebrochen ist. Uns sind finanzielle Mittel weggebrochen und dementsprechend mussten wir dann sozusagen diese Kampagne starten. Und die hat wunderbar funktioniert. Da haben wir über 50.000 über die Kickstarter-Kampagne reingeholt. Da ist uns auch das Hauptquartier von Kickstarter aus New York hat uns sehr geholfen, hat das unterstützt, weil die sind ja auch seit Jahren beim Amaze Festival dabei. Michael Liebe, mit dem ich ja zusammen das Amaze Festival 2008 auch gegründet habe, der arbeitet ja für Kickstarter hier in Europa und der hat uns auch unglaublich gut unterstützt, dass wir eben erfolgreich sind mit der Kickstarter-Kampagne. Natürlich so manche Sachen, die wir sonst irgendwie den Kickstarter Menschen versprochen haben, die konnten natürlich jetzt da nicht einhalten, aber wir haben ja 22 auch noch.
Aber war das eure Rettung, diese Kickstarter-Aktion? Oder also wäre es sonst schwieriger gewesen? Oder wie muss man sich das vorstellen? Weil
es wäre schon schwieriger gewesen, auf jeden Fall. Natürlich, klar. Also ich meine, man muss auch verstehen, dass das Festival jetzt nicht irgendwie ein Festival ist, was ein Budget hat von Hunderten von Tausend Euro. Wir sind schon auf jeden Cent angewiesen. Und auch wenn jeder bezahlt wird bei uns, ist es jetzt nicht so, dass wir Leute Monatsgehalt zahlen können. Also von daher war es natürlich wichtig, uns mit dem Geld auch eine Struktur zu gewährleisten, die im Endeffekt das Amaze Festival auch weiterführen lässt. Und dafür hat natürlich das Geld sehr, sehr gut geholfen.
Nee, weil so hätte ich es jetzt auch eingeschätzt, dass das Amaze jetzt nicht so strukturiert ist, dass ihr so viel Gewinn nach einer Event habt, dass ihr sagt, oh, die nächsten 2-3 Jahre sind gesichert. Also das hätte ich jetzt nicht so erwartet.
Ja, das war dafür wollte ich ja eigentlich auch noch dieses zusätzliche Geld vom Senat bekommen. Die haben das ja ausgeschrieben, dieses Festivalförderung für 2 Jahre oder für 4 Jahre. Für beide habe ich mich beworben. Für beide wurde Amaze abgelehnt. Und wegen der Jury oder was auch immer, aus welchen Gründen, ich werde mich auf jeden Fall weiter bewerben. Ich denke mal, glaube ich, nächstes Jahr kann man sich wieder bewerben für 2 Jahre und dann das Jahr drauf für 4 Jahre. Dann wäre das natürlich schön gebettet. Ich meine, da gibt es genügend Festivals, die einfach, was weiß ich, 200.000, 300.000 dann im Jahr zur Verfügung haben, plus die anderen Förderungen, die sie sonst noch haben. Und es würde natürlich unglaublich dem Festival auch helfen. Weil nämlich Locations sind sehr, sehr teuer in Berlin. Und sehr viel Geld geht einfach auch für Technik drauf und man hat zwar Sponsoring und man hat natürlich auch eine Grundförderung, aber das reicht halt nicht aus, um das wirklich, wirklich noch professioneller aufzuziehen. Manche sagen dann vielleicht, ja, vielleicht soll es auch nicht so professionell sein, weil sonst verliert es irgendwie den Charme. Aber irgendwie finde ich es halt auch wirklich wichtig, irgendwie, dass man die Leute, mit denen man zusammenarbeitet, die auch fair bezahlen kann und eben auch langfristig ein Team halten kann. Weil nämlich natürlich suchen auch Leute neue Möglichkeiten, neue Jobs. Die werden ja alle älter und haben dann vielleicht auch eine Familie zu ernähren. Dann können sie natürlich jetzt nicht irgendwie etwas machen, was kein Geld einbringt. Oder wenig Geld einbringt.
Kannst du was dazu sagen, wie das ist mit so Locations? Also das kann man sich ja vielleicht gar nicht so richtig vorstellen, wenn man so eine riesige Location mietet, wie ihr es dann ja immer macht. Wenn man dann eine Veranstaltung nicht stattfinden lassen kann, aber gar nicht selbst verschuldet ist, ist man dann da irgendwie dagegen versichert oder muss man die Locations trotzdem zahlen oder müssen die das Risiko tragen? Wie ist denn das in der Eventbranche?
Das kommt, glaube ich, von Location zu Location ist es unterschiedlich. Also wir haben auf jeden Fall das irgendwie dann geregelt mit der Location, die wir für 2020 angemietet haben. Und ich denke mal, da sind wir ganz fein rausgegangen. Ich weiß es nicht, wie es mit anderen Festivals ist. Ich denke mal, man ist nicht wirklich versichert so für so etwas, aber das ist, wie nennt man das, Act of God. In irgendeiner Art und Weise haben die aber auch keine Rechte. Genau, also zum Glück ist es gut gegangen bei uns, ja. Okay. Wir haben uns deswegen jetzt nicht verschuldet oder extra irgendwelche Gelder zahlen müssen.
Ja, und ein digitales Projekt kostet ja auch Geld, das kostet ja auch Technik.
Das natürlich auch, genau, das sind auf einmal Kosten, die man auch, ich meine gerade auch Entwickler, ich meine für so ein Space, das ist ja auch etwas, was auch Kosten verursacht und natürlich das ganze Equipment für Streaming ist natürlich auch ungemeine Kosten. Und jetzt gerade auch, wenn wir jetzt dann 2021 ins Urban Spree, dann müssen wir ins Internet legen lassen, weil nämlich das Urban Spree hat auf jeden Fall nicht genügend Internet. Und es sind halt schon irgendwie Sachen, die dann zusätzlich dann dazukommen. Natürlich ist das Budget ein bisschen gesunken, weil nämlich dadurch, dass wir jetzt auch keine wirklichen Ticketeinnahmen letztes Jahr haben wir alles für frei gemacht. Und außer die Workshops, da haben wir so ein bisschen Schutzgebühr verlangt, aber auch nur, dass die Leute, die sich dort anmelden, es auch ernst meinen, wenn sie sich anmelden. Und dieses Jahr werden wir zum ersten Mal dann auch Geld verlangen, aber es ist nicht zu viel, es sind 20 Euro. Das ist general.
Fürs ganze Festival.
Okay. Fürs ganze Festival, genau. Mhm. Das ganze Online-Festival.
Genau, haben wir noch gar nicht gesagt, vom 21. Juli bis zum 24. Juli dieses Jahr.
Ja, genau. Amaze ist jetzt ein Sommerfestival und hat natürlich auch einiges irgendwie zerrissen. Hier Games Week Berlin, wo wir auch immer unter der Haube waren und mit ganz vielen tollen Veranstaltungen, das, was ja auch Booster Space eben ausgerichtet hat. Mit dem bin ich auch weiterhin in Kontakt. Wir machen zum Beispiel den Amaze Bazaar. Dieses Jahr heißt es dann The Second International Art House Games Markt. Und genau, das hat sich ein bisschen zerrissen. Die sind, glaube ich, dann in den Herbst gegangen und wir sind in den Sommer gegangen. Eigentlich sind wir ja im April gewesen, aber ich finde es ganz gut, dass wir jetzt im Sommer sind und ich denke mal, das Amaze-Fest soll auch im Sommer bleiben. Ja, ich glaube, weil Berlin im Sommer ist schon Wahnsinn, ist unglaublich toll und dadurch, dass wir immer so Locations hatten, die auch so nicht wirklich geheizt waren.
Oh ja.
ist es natürlich gut, wenn man dann in den Sommer rutscht.
Ja, absolut. Man hält sich ja schon sehr viel draußen auf bei euch. Ja. Oder ich war zumindest auch sehr viel immer dann zwischen den Locations hin und her. Und das war, kann ich mir schon gut vorstellen, dass man da eher im Sommer sein will, ja.
Aber der Veranstaltungskalender hat sich natürlich auch so ein bisschen verschoben. Ne? Ich meine, es ist ja schon, man muss schon auch vorsichtig sein, dass man sich nicht wirklich den Boden weggräbt gegenseitig. Dementsprechend halt haben wir geguckt, wir können jetzt nicht in den Herbst gehen, wo Indiecade stattfindet zum Beispiel. Damals hatten wir das Problem mit der Reboot, was in Kroatien stattgefunden hat, dass wir da, aber irgendwie war es auch eine andere Klientel, andere Zielgruppe, aber auch nicht wirklich. Keine Ahnung. Jetzt ist natürlich die GDC, ist auch in den Sommer gewandert mit ihrem Online-Programm. Also irgendwie ist auch der IGF Award ist, glaube ich, einen Tag vor dem Amaze Award. Kann gut sein, kann auch schlecht sein, ich weiß es nicht überhaupt nicht. Ich hoffe, dass die auf jeden Fall auch wieder zurückgehen im Frühling, wenn es wieder normal wird. Aber wir bleiben auf jeden Fall im Sommer.
Ja, aber es ist extrem schwer, also so Slots zu finden. Irgendwas ist ja immer, genau.
Ja, ja.
Wann fiel denn die Entscheidung, das dann dieses Jahr auch nicht vor Ort zu machen? Es hätte ja durchaus wieder so sein können, dass du sagst, naja, wir könnten es ja mal zumindest probieren oder planen, je nachdem, wie die mit den Impfungen vorausgeht. Wie weit im Voraus habt ihr das dann entschieden? Und ist jetzt vielleicht sogar der Punkt, wo du sagst, ja, wir hätten es vielleicht doch machen können und du dich ein bisschen ärgerst? Oder ist es okay so?
Naja, die Situation im Moment in Berlin sieht so aus, dass man tatsächlich größere Veranstaltungen machen könnte, aber nur draußen und nicht drinnen. Mhm. Und wenn man was drinnen macht, dann halt wirklich sehr limitiert und mit unglaublichen Hygieneauflagen. Und für mich war eigentlich von vornherein klar, wir machen auf jeden Fall das Hauptprogramm online und wir werden den Amazespace ausbauen und den ein bisschen umstrukturieren. Wir werden auf jeden Fall keine physische Ausstellung machen. Das war für mich komplett klar. Aber, es kommt das Aber. Dadurch, und das war auch der Grund, warum ich wieder zurückgegangen bin zum Urban Spree, das Greenscreen Studio, also unser Studio, bauen wir sozusagen in die Galerie. Damit wir natürlich auch einen großen Garten haben. Weil so Urban Spree hat einen riesen Garten, hat auch die Flamethrowers und all das, irgendwie alles, was wir so mochten am Urban Spree. Und gerade auch zum Geburtstag, 10 Jahre am Maze Berlin, dachten wir, natürlich sollte man irgendwie zum Ursprung zurückkommen. Und wir versuchen, ein hybrides Programm zu machen. Das heißt aber jetzt natürlich nicht, dass wir wahrscheinlich da 1000 Leute dann kommen werden. Das heißt vielleicht, dass man sagen wir mal eine Nummer von 200 Leute. Lass mal 100 Leute sein, die dann irgendwie zusammenkommen können, netzwerken können. Wir werden eine Außenbühne haben und die Außenbühne ist sozusagen von 11 Uhr bis um 16 Uhr können wir die bespielen. Da wird zum Teil auch gestreamt. Das Programm wird dann auch gestreamt für das internationale Publikum. Weil ich gehe davon aus, dass nicht Leute aus Australien oder aus den USA einfliegen werden nach Berlin. Ich weiß noch gar nicht, wann die überhaupt die Hotels wieder aufmachen. Das war jetzt auch schon ein Gespräch, aber das war mir alles viel zu unsicher. Also wir haben jetzt auch keine Sprecher einfliegen lassen für dieses Jahr. Wenn wir etwas Physisches machen und wir haben diese Bühnen draußen bespielt, dann wird es hauptsächlich mit deutschen Sprechern sein, beziehungsweise vielleicht auch europäischen. Ich weiß es nicht, also keine Ahnung. Also mit dem Programm sind wir noch nicht ganz so weit, aber hauptsächlich geht es darum, dass da meinetwegen Berlin Game Scene zusammenkommt, dass man sagt, okay, hier, lass uns mal ein schönes Barbecue machen oder vielleicht sagt das GameNet irgendwie, lass uns doch mal irgendwie da zusammen und alle zusammen trommeln. Ich weiß es noch nicht, keine Ahnung. Das ist alles noch offen, das ist einfach alles im Gespräch und wenn das stattfinden kann, wäre natürlich toll. Workshops bieten wir natürlich dann auch on-site an, also im Urban Spree für 2 bis 3 Stunden Workshops. Natürlich alles unter Hygienevorschriften, so wie es halt dann sein muss. Aber dadurch, dass man dann draußen ist, sollte es eigentlich auch okay sein, weil jeder soll sich einen Selbsttest holen oder ist vielleicht schon geimpft und dann sollte es doch gehen.
Ja, aber es ist, gibt doch Hoffnung, oder? Dass man so leichte erste Schritte wieder in die Richtung machen kann, was Festivals auszeichnen. Glaubst du denn, es wird wieder jemals so in Anführungszeichen normal, wie es vor der Corona war? Oder wird es hat es einfach die Industrie komplett verändert und auch unser Verhalten gegenüber solchen Veranstaltungen und die Akzeptanz?
Glaubst du, das kann
überhaupt so werden oder ist es okay, dass es nicht so wird?
Also wir hatten sehr, sehr viele Leute beim Amaze Festival aus den aus Europa gehabt, oder aber auch irgendwie internationale Leute sind gekommen, sind eingeflogen oder wir haben sie bringen können. Ich denke schon, dass den Leuten einfach klarer geworden ist, was möglich ist jetzt digital und dass vielleicht manche Sachen gar nicht notwendig sind, dort aufzutauchen. Aber ich gehe mal davon aus, dass ein Maze Festival ist schon auch ein Festival, wo es eben um die Community geht. Da geht es nicht einfach nur irgendwie, man hört sich eine Konferenz an, sondern es geht einfach darum, dass man sich wirklich trifft. Und ich hoffe, dass das Maze Festival eins der ausgesuchten Festivals für das internationale Publikum bleibt, dass sie auch dann weiterhin nach Berlin kommen, wenn es stattfindet. Aber es geht mir als Veranstalter nicht mehr darum, irgendwie so viele möglich Leute reinzubekommen. Es geht mir tatsächlich auch darum, eher das Format ein bisschen kleiner zu fahren, aber dann auch hybrid und den Mailspace weiter zu benutzen, das Streaming zu machen, weil gerade wenn man dann hybrid wird, ein hybrides Festival ist, dann heißt es ja, man hat eine Produktion, man hat eine Ausstellung, aber man hat trotz alledem noch den ganzen Streaming und all das ganze Gedöns.
Es wird ja nicht weniger Arbeit dadurch.
Es wird ja nicht weniger Arbeit und es werden nicht weniger Leute, es wird auf jeden Fall budgetmäßig schon auch ein bisschen explodieren. Aber ich gehe mal davon aus, dass es gut weitergeführt werden kann und dass es wirklich auch natürlich ist. Ich meine, es ist eine persönliche Entscheidung. Ich denke mal, dass sowieso die Game-Entwickler und Game-Entwicklerinnen sich entscheiden müssen, wo fahre ich hin, welches Festival ist wichtig für mich. Und ich glaube, das ist tatsächlich irgendwie, davor war es eher so, ja, ich gehe dahin, oder ich muss dahin, hier, FOMO, weißt du, so, ich muss da auf jeden Fall dabei sein und das wird wahrscheinlich irgendwie sich ein bisschen geändert haben. Auch wenn es natürlich klar, alle wollen die Normalität und sehen sich die Normalität her. Aber ich bin mir sicher, dass es schon auch bei vielen Leuten was gemacht hat, sodass man tatsächlich Entscheidungen trifft und klare Entscheidungen trifft. Was ist wirklich wichtig? Welches Festival ist jetzt wichtig für mich? Welche Konferenz ist wichtig für mich? Und hoffe, dass sie dann weiterhin bei Amaze bleiben.
Ja, ich
glaube, das sehen wir dann 22, genau.
Ja, definitiv. Ich glaube schon, dass sich die Eventlandschaft schon verändern wird. Also bestimmte Dinge wie, ich will jetzt gar nicht die Gamescom dissen oder irgendwas, ich bin ja da sehr gerne, aber das Konzept einer Gamescom oder einer Messe dieser Art, so eine klassische Messe, wo es wirklich eher darum geht, irgendwie da zu sein und Neuheiten zu sehen, dass da einfach noch ein bisschen auch was sich inhaltlich verändern muss. Im Vergleich jetzt zu euch, was ich eingangs schon gesagt habe, dass da halt auch sehr viel dieses Zwischenmenschliche und der Austausch und einfach dieses, ja, dieses Indie-Punk-Gefühl, was da vor Ort herrscht, ja, dieses Arthouse-Gefühl, das ist ja was man dann auch erleben will und möchte und gerade eben so im direkten Kontakt mit den EntwicklerInnen zu sein, die wirklich auch das gemacht haben. Und das ist ja bei so großes, bei eurem Programm oder bei eurer Nische, bei eurem Themenschwerpunkt schon nochmal was ganz anderes. Ich glaube, dass das weiterhin funktionieren wird, auch in der Art.
Ja.
Auch wenn sich's verändern wird. Aber da werden sich, glaube ich, andere Messen, andere Veranstaltungen schon noch ein bisschen stärker wandeln müssen, als ihr es machen müsst.
Ja, ich denke mal, dass wir halt irgendwie schon auch nicht wirklich austauschbar sind. Und natürlich will ich jetzt nicht sagen, dass die Gamescom austauschbar ist. Vor allem gerade mit dem Indie Arena Booth ist natürlich schon was Besonderes. Aber wir haben schon auch eine gewisse Zielrichtung. Ich meine, wir haben als Indie-Event angefangen. Indie Connect kann ich mich noch erinnern. 2012, 2013 hieß das so. Und dann haben wir es ja umgewandelt zu Amaze Berlin. Und schon auch immer Independent Games. Aber so wie die Reise ging, ist es schon immer so, dass wir zu mehr und mehr experimentellen Game-Entwicklungen gewechselt sind. Natürlich niemals die Indie-Geschichte vergessen und es gibt ja auch sehr viele Studios, die zu uns kommen, auch irgendwie ihre Games einreichen und wir haben ja auch verschiedene Awards, wo dann auch, was weiß ich, irgendwie die großen Indie-Games mit größeren Studios dann auch prämiert werden, aber ich denke schon, dass das, jetzt habe ich den Faden verloren, irgendwas wollte ich sagen. Frag mich nochmal irgendetwas. Ich weiß gar nicht, wo ich drauf hinaus wollte.
Ja, es ging um die Verwandlung.
Genau, die Verwandlung. Ja, also ich denke mal, diese ganzen großen Veranstaltungen wird es auf jeden Fall weitergeben. So, ich denke mal, das ist ja auch etwas, was auch wichtig ist. Und die Leute wollen natürlich auch ihre Games zeigen, große Firmen wie die kleinen und so. Und es ist natürlich auch wichtig, dass die Games gespielt werden. Was uns natürlich irgendwie ganz wichtig ist beim Amaze Festival, unsere Community. Wir haben eine internationale Community und die wollen wir natürlich stärken und die wollen wir natürlich auch zum Festival bringen. Aber wir wollen natürlich auch ein bisschen mehr Publikum haben, tatsächlich dann in Berlin, dass die dann, wenn sozusagen die Türen offen sind für General Public, für die Öffentlichkeit, dann sollen die auch kommen und sollen dann auch die Games spielen. Ich denke mal, das wird so die nächsten Jahre, wird sich das dann auch entwickeln. Ich bin da ich bin davon überzeugt, dass das passieren wird. Über die ganzen, wenn ich jetzt die ganzen 10 Jahre zurückblicke, ist es schon so, dass das, was Amaze gemacht hat, auch unglaublich viel verändert hat, wie Games überhaupt gesehen werden und wie Games besprochen werden. Ich denke mal, da haben die Journalisten sehr viel dazu gelernt, irgendwie auch Sachen zuzulassen, aber auch die großen Institutionen. Ich meine, damals, als wir angefangen haben, zum Beispiel mit dem Goethe-Institut, so, wir arbeiten seit Jahren jetzt mit dem Goethe-Institut, bloß weil wir 2012 irgendwann mal nach Johannesburg gegangen sind und gesagt haben, hey, wir haben ein total cooles Konzept, lass uns ein Festival in Johannesburg machen, was wir dann bis 2017 gemacht haben. Und wir arbeiten immer noch zusammen. Das war ja damals überhaupt nicht möglich, nicht mal denkbar. Und ich denke mal, das wird sich alles öffnen. So, und ich denke mal, dass da auf jeden Fall immer mehr Zuspruch sein wird, gerade für das, was Amaze macht. Und gerade in dem Bereich Arthouse Games. Ich nenne es jetzt einfach mal Arthouse Games, weil es aus dem Filmbegriff so gezogen ist.
Ja, und es umfasst noch mehr als rein Indie, genau.
Ja, genau, richtig. Ja. Ja.
Ohne dir jetzt Honig um Bart schmieren zu wollen, aber ich kann das total bestätigen, auch aus meinen Journalistenpositionen oder meiner journalistischen Perspektive heraus, dass das Amaze halt wirklich augenöffnend ist. Also so Festivals wie das Amaze zeigen einem eben auch, was Spiele alles sein können. Und dieser berühmte Blick über den Tellerrand, den kriegt man da halt auf jeden Fall, wenn man vor Ort ist, weil man einfach Dinge auch sieht oder Menschen kennenlernt, die halt ganz anders ticken als so die, ich nenne es mal in Anführungszeichen, klassische Industrie oder was man sonst eben in der Spieleindustrie normalerweise mitkriegt, wenn man in dem Bereich arbeitet. Ja. Deswegen finde ich das eben auch sehr, sehr wichtig.
Ja, ja, und davor haben wir halt die ganze Zeit irgendwie gesagt, so, ey, nee, fuck the Mainstream und keine Ahnung, irgendwie so irgendwie dagegen, immer gegen die Industrie, aber irgendwie sind wir natürlich auch gemeinsam, wir sind verbunden und wir arbeiten ja auch mit dem Games-Bundesverband zusammen und ich bin sogar Mitglied dabei, irgendwie so, also die Industrie ist mir schon auch wichtig.
Ist das noch Indie? Ja.
Ist das denn dann noch Indie? Natürlich, weil ich bin Indie. So bleibt auch Amaze Indie. Nee, es ist auch wichtig, mit der Industrie zusammenzuarbeiten und auch mit kommerziellen Partnern zusammenzuarbeiten und auch in Zukunft. Deswegen haben wir auch den Amaze Bazaar letztes Jahr aufgemacht und gekickstartet, damit wir einfach gerade auch Publishern zeigen oder auch größeren Plattformen, hey, das ist potenziell, sind da Games, die auch euer Klientel interessieren wird. Und ich meine, der Gamer an sich wird sich auch verändern. Und da gibt's Leute, die wollen so etwas spielen. Die wollen nicht das spielen, was jetzt im Moment gerade hier überall vermarktet wird. Und ich sehe das vollkommen normal. Das ist eine Entwicklung, die stattfinden wird. Und Amaze wird da auf jeden Fall das irgendwie weiter unterstützen und auch gerade die Entwicklerinnen und Entwickler unterstützen, die genau diesen Weg einschlagen wollen, solche Games zu machen.
Ja. Weil das jetzt ja das 10-jährige Jubiläum ist, nimm uns noch mal ein bisschen so Zeitreise zurück. Wie fing das denn alles an? Also wenn du, da hast du ja wahrscheinlich in den letzten Monaten, Wochen auch öfter drüber nachgedacht, so durch das Jubiläum. Wie war das denn damals? Also was hat dich denn dazu bewogen, da sowas wie ein Festival draus zu machen?
Also wir hatten ja schon 2008 haben wir mit Bar-Events angefangen und haben so kleinere Games gezeigt, experimentelle Sachen. Und das war damals auch in der Kimba. Und damals auch noch mit Michael Liebe, der europäische Medienschriften, irgendwie, glaube ich, wissenschaftlicher Mitarbeiter war an der Uni Potsdam. Und da haben wir es irgendwie versucht, die Industrie und experimentelle Sachen dann irgendwie zusammenzubringen in eine Art von Festival. Das war aber eher auch so ein bisschen mit von der Uni ausgesteuert und an der Musikprogramm gemacht. Das hat ganz klein angefangen. Amaze First Step 2009 war dieses Festival noch Teil des Design Mais, hieß es damals in Berlin. Und dann 2010 ist uns die Club Transmedial, gute Freunde von mir, die Kuratoren, sind auf mich zugekommen. Hey, habt ihr nicht Bock, irgendwie bei dem CTM-Festival 2010 mit dabei zu sein? mit dem Thema Games. Und dann haben wir eine Ausstellung zu Musikgames gemacht und ein Programm gehabt im WMF mit unglaublich toller Musik und tolle Ausstellung, Konferenz zu Musik und Games. Und das war eigentlich dann so der Moment, wo wir dann gesagt haben, okay, wir wollen das weiter treiben. Und es gab halt in Deutschland kein Festival in dieser Art und Weise. Und auch in Europa, nicht, dass ich wusste. Ich wusste, dass es die Indicate gibt. Ich wusste, dass es Baby Castle gibt in New York, die irgendwelche kleineren Sachen machen. Und genau zu der Zeit ist dann auch Michael Liebe ausgestiegen, weil er hatte andere. Genau, nee, der Michael Liebe ist damals zum Medienboard gekommen. Genau, das war's. Richtig, richtig. Und der hat gemeint so, weil nicht, da gab es noch die deutschen Games-Tage in Berlin. Und hat dann gemeint, ey, mach doch mal irgendwie eine Veranstaltung oder mach doch eine Party zur Deutschen Games-Tage. Dann habe ich gemeint, so, ja klar, lass uns das tun. Und da hatte ich dann auch einen kleinen Slot, so Stefan Reichert dann auch zum ersten Mal kennengelernt. Der hat dann gesagt, so, hey, ja, okay, kriegst du eine Stunde. Dann habe ich eine Stunde 2011 bekommen, um dort ein paar Indie-Game-Developer zusammen zu trommeln. Und da war Marek Plichter damals mit dabei. Dann Wolf Lang war mit dabei. Ja. Und so ein paar Leute, die halt
Wolf Lang
andere Games gemacht haben, so genau. Und das war halt irgendwie, also das waren für viele Leute waren das waren die Newcomer, weißt du, so hat man es genannt, das Newcomer. So, die gerade mal so in die Industrie reinkommen wollen. Und das war im Endeffekt der Startschuss. Und dann habe ich sozusagen da dann auch verkündet, beziehungsweise habe ich die Frage gestellt, wollt ihr ein internationales Festival haben oder wollt ihr ein nationales Festival haben zu experimentellen Games oder Independent Games? Und dann haben wir alle geschrieben, international! Und dann haben wir das natürlich dann so aufgezogen, zusammen dann auch mit der ersten Förderung von Medienboard, dass wir sozusagen das Festival dann 2012 machen konnten. Das war eigentlich dann der Start. Und genau, dann war es natürlich wichtig, dass man einen Award hat, dass man eine Ausstellung hat und wir hatten auch eine total coole Location. Und damals noch im HWC in der Kalibnikstraße. Und das war sozusagen der Start. Ich kann mich noch daran erinnern, hier so Jonathan Söderström hat die Keynote gehalten. Aber hab's gerade irgendwie vor ein paar Tagen habe ich mir noch diese Keynote angehört. Da ging es irgendwie um Kreativität und Money. Creativity and Money war das Thema von seinem Talk und hat ein bisschen über Freeware Games erzählt und wie Geld auch die Kreativität blockiert und so weiter. Sehr, sehr interessant. Und dann, ich meine, wir hatten Hotline Miami tatsächlich als allererstes Festival gezeigt zu der Zeit.
Ja, cool.
Und dann auch noch irgendwie dann ein super, ja, jeder kennt die Geschichte, ja. Aber dasselbe hat sich dann auch weiterentwickelt, weil nämlich dann sind wir ja 2012 nach Johannesburg gegangen und dann habe ich ja die Leute von Free Lives kennengelernt, Evan Greenwood. Und dann habe ich dann sofort eingeladen als Jury-Member und da haben sie gerade zu der Zeit Brawlforce entwickelt. Und dann kam er als Jurymitglied mit Brawlforce nach Berlin und das war ja dann auf einmal das Game. Alle Presse hat darüber geschrieben und genau, wurde ja dann auch ein totaler Hit.
Und auch, aber wie geil, dass Hotline Miami beim ersten dabei war, das passt ja wie die Faust aufs Auge zu.
Ja, ja, total. Ne?
Ja, jetzt zu eurem Festival, ja.
Ja, ja.
Die Attitüde und so.
Ja,
großartig. Aber du warst schon so in der, also beruflich war das so, das lief dir quasi so zu, auch weil du sowieso schon auch in dem Bereich dir das vorstellen konntest, sowas zu organisieren und zu machen. Also du hast jetzt nicht irgendwie alles hingeschmissen und dich jetzt voll aufs Amaze gestürzt so, oder wie muss man sich das vorstellen? Ist das so, also, organisch gewachsen?
Wenn du ein bisschen tiefer graben möchtest. ich bin halt so ein typischer Mitte-Boy, der nach Berlin gezogen ist und nicht wusste, was er tun sollte. Und so ein bisschen DJ hier, ein bisschen Modeln da und an irgendwelcher Bar gearbeitet. Und das war
wir in Süddeutschland stellen uns alle Berliner so vor. Also von daher.
Ja, genau so. Genau, voll der Stereotyp. Und so war das eigentlich für mich irgendwie etwas total Neues auch. So, ich habe mich halt dann so nach und nach dann reingearbeitet und habe natürlich auch sehr viel zugehört und habe auch sehr vielen Leuten einfach um Hilfe gebeten, so etwas. Wie kann ich das verstehen? was machen die Leute und so und wie machen die das? Und da hat mir auch Marek Plichter damals sehr, 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 sehr viel geholfen. Spaces of Play. Und der hat mir halt sozusagen mal so einen richtigen Überblick gegeben, was es ist, was sind Game-Entwickler und was, wie sieht die Szene aus und vor allem die Independent-Szene oder Alternative-Szene. Und das war schon ganz, ganz wichtig, irgendwie mit ihm zu sprechen. Er hat mir sehr viele Einblicke gegeben und dementsprechend hat sich dann auch das Festival dann entwickelt. Aber natürlich auch aus dem Ding irgendwie so, wie ich halt bin. Halt nicht normal. Also ich habe jetzt keine Vorlage genommen. Ich kannte das Indiecade-Festival, ich kannte halt einfach nur irgendwelche Punk-Konzerte oder Techno-Partys und wilde Nächte. So, das war halt das, was ich kannte. Und das hat jetzt irgendwie zusammen mit Games hat halt gut funktioniert und hat sehr vielen Leuten Spaß gemacht bis jetzt. Und, also, aber jetzt bin ich schon langsam zum Experten geworden. Über 10 Jahre und kenne mich tatsächlich ein bisschen aus.
Ja. Ja, man wächst
aber natürlich
ja mit
aber auch ein wunderbares Team. Auch. Also man muss ja auch sagen, ich meine, das Team, was wir da haben mit Matthias damals, auch mit Lorenzo und auch mit Nike, die ganze Pressearbeit macht, das ist alles halt, hat sich auch so über die Jahre entwickelt. Und jetzt mit Zoraida oder auch mit Sebastian, der die Workshops betreut, und auch das ganze andere Team drumherum, was ja auch irgendwie eben dazu beiträgt, dass das Festival überhaupt so wird und ist, wie es ist. Das bin ja nicht nur ich.
So. Ja, klar. Ja, und es wächst ja auch. Also man lernt ja mit jeder Veranstaltung mehr und mehr.
Das auf jeden Fall. Und wir sind ja niemals eingeschlafen. Wir sind ja niemals so, dass wir sagen, so, wir probieren nichts Neues aus. Also wir wollen immer neue Sachen ausprobieren. Und dieses Jahr werden wir ganz sicher auch irgendwas Neues ausprobieren.
Wie groß war denn das erste? Also wie viele Leute waren denn dann da?
Ich glaube, registriert waren 40. Ja.
Ja. Genau. Ja, eben, und das ist ja auch eine andere Ausnahme. Man macht ja nicht gleich eine Veranstaltung und organisiert für 4.000, 5.000 Leute was, sondern es fängt ja klein an und dann ist es ja auch nochmal eine andere Verantwortung, für 40 Leute was zu machen als für 4.000.
Ja, aber vielleicht haben wir auch die richtigen Leute eingeladen. Irgendwie habe ich halt dann auch irgendwie dadurch, dass Marek mir so auch zugearbeitet hat, haben wir natürlich auch dann in irgendeiner Art und Weise die richtigen Leute dann gefunden, so die dann auch dann vor Ort waren und die auch die Idee einfach mochten, dass in Berlin ein Indie-Game-Festival stattfindet.
Ja. Was war deine Lieblings-Maze, kann man das so sagen? Oder dein, also von den 10 Veranstaltungen jetzt, die du dann gemacht hast? Also 9 waren es ja dann im Endeffekt von den Mazes. Gibt es so einen Moment, wo du sagst, ja, das war die beste?
Die beste war, glaube ich, 2016. Das war die, wo wir das erste Mal auch diesen Pool hatten, wo wir dann diesen Space neben dem Urban Spree mit dem Pool hatten. Da waren auch unglaublich gute Bands. Da war einfach eine unfassbar punkige Arcade, die damals Miguel Alvarez irgendwie aufgebaut hat. Das war wirklich mal eine ganz andere Hausnummer. Es war auch das erste Mal, dass wir einfach auch mehrere Locations hatten und auch das erste Mal, dass wir wirklich gemerkt haben, so wow, jetzt übernehmen wir uns fast. Und das war für mich irgendwie das beste Festival.
Ja. Cool. Ja. Wenn man Angst vor sich selber kriegt, weil es gut ist.
Ja, läuft, genau, oder? Genau. Oh Gott, was tue ich? Genau, jetzt durch.
Ja, aber welche auch, war das?
Sorry? Ja. Nee, aber auch, wo wir dann auch irgendwie dann, wir hatten ja auch Sachen in Johannesburg dann schon damals gemacht zu der Zeit. Und da hat sich natürlich irgendwie auch extrem viel entwickelt. Und wir hatten Game Jam in Ramallah gemacht, in Palästina. Und dann auch Leute aus Palästina eingeflogen und dann aber auch aus Abu Dhabi. Und irgendwie haben Leute zusammengebracht, die eigentlich überhaupt nicht zusammenkommen normalerweise. Und das war schon einfach ein unglaublicher Highlight irgendwie. So. Das war das erste Mal, dass es wirklich zu so einem internationalen Festival geworden ist. Ja,
das gefällt mir auch immer, dieses internationale Gefühl, wenn man da unterwegs ist, ja. Welche war das, wo diese Thumper-Ausstellung war, dieses Postmortem zu Thumper, wo das man die ganzen unterschiedlichen Stationen gesehen hat? Das war auch 16, glaube ich, gell?
Das war 16, genau.
Ja, da war ich auch. Das fand ich richtig, richtig cool.
Also, ja,
das
habe ich auch noch
gesehen gehabt. Ja, das diese verschiedenen Stufen zu sehen. Cool. Und man konnte ja auch dann tatsächlich so den ersten Prototypen, den fünften, wieder verworfene Sachen, die kann man ja sonst nicht spielen. So.
Das war
eine gute Idee, dieses begehbare Museum einer Spieleentwicklung zu sehen.
Großartig. Ja. Ja. University of Applied Sciences, weil so heißt die Universität. Ja, Chongor hat da echt super gute Arbeit geleistet. Wir hatten das letztes Jahr ja auch und die haben dann auch irgendwie so eine Timeline dann gebaut. auf einer Webseite. Dieses Jahr wird es leider nicht stattfinden, aber gucken wir mal, das ist 22, dass wir da wieder zusammenarbeiten.
Super Format auf jeden Fall.
Ja, ja, total, total. Hat auch sehr viel den Entwicklern Spaß gemacht, so etwas.
Ich meine, ich, ja.
Das war wirklich ein tolles Format, ja. Ja.
Oder sehr schön. Cool. Auf was sollen wir uns dieses Jahr freuen, jetzt im Juli?
Also, wir bauen auf jeden Fall ein Programm, was sehr, sehr community-nah ist, weil wir wollten auf jeden Fall jetzt auch nicht unbedingt nur nach vorne gucken, sondern auch gucken, irgendwie, was tatsächlich passiert ist die letzten 10 Jahre. Man wird ganz sicher auch ein paar alte Gesichter sehen, so die in den letzten 10 Jahre gesprochen haben. Wir wollen einfach ein bisschen ich meine, wir haben es gerade so ein bisschen gebremst, aber ich möchte gerne irgendwie einfach, ja, am besten durchatmen. So einfach mal zu sagen, so hier, wir müssen nicht nach vorne gucken, wir müssen nicht unbedingt dieses neue Trend setzen, wir müssen es nicht total durchdrehen, sondern einfach mal ein bisschen zurückrudern, einfach mal zu manifestieren, wer wir sind, wo wir sind und was für eine Community wir auch irgendwie gemeinsam aufgebaut haben. Und das ist eigentlich das Augenmerk irgendwie des Programms. Ja. Und auch der Ausstellung. Und natürlich irgendwie, dass wir einfach generell einfach dieses Wort Arthouse auch in den Mund legen von anderen Leuten, dass wir es weiter benutzen oder auch benutzen werden. Ab sofort. Dass es diese Games gibt und dass es eben Leute gibt, die auch nichts anderes machen wollen. Das ist nicht so, weil die nicht anders können, sondern die haben das Bedürfnis, etwas anderes auszudrücken und etwas anderes zu sagen als andere Studios und andere Game-Entwickler und Entwicklerinnen.
Sehr schön. Ja, passt doch gut in die Zeit jetzt auch, sich zu besinnen und zurückzugucken
und
zu zelebrieren und zu feiern.
Ja. Nochmal zurücklehnen, bevor es dann wieder richtig anzieht. Und alle nicht mehr genug kriegen können. Ja, auf jeden Fall.
Ja. Sehr schön. Auf 2021.amaze-berlin.de. Das ist die Festivalseite. Da könnt ihr euch umschauen. Natürlich dann auch Tickets besorgen für 21. Juli bis 24. Juli diesen Jahres. Und dann dort die verschiedenen Talks und Workshops besuchen. Die Arthouse Games natürlich auch spielen. Und wenn ihr in Berlin seid, genau, dann auf der Seite wahrscheinlich auch informiert werden darüber, was man wie wo bei euch dann machen kann.
Sehr schön. So sieht's aus. Freue mich schon.
Ich auch, vor allem auf nächstes Jahr.
Ja. 22.
Sehr gut.
Ja. Cool. Weißt du, dass die 2 eigentlich irgendwie die Zahl der Engel ist? So,
2022.
Ja, das ist das auf jeden Fall das nächste Jahr, das Engeljahr. Genau.
Eine 20, schöne Zahl auf jeden Fall.
22 ist dann das perfekte Engeljahr. Aber,
ja, da bin ich gespannt, ob wir das noch erleben.
Ja. Was uns die Vaccination bringt.
Genau, wer weiß, wer kennt diese Nebenwirkungen schon? Wir werden alle 222. Genau. Oh Gott. Gut, also dann feiern wir dann 220 Jahre Amaze. Ja. Dann lade ich dich zum Podcast wieder ein. Ja, nein, ich schnapp mir auf jeden Fall nächstes Jahr ein Mikro und komme nach Berlin und dann unterhalten wir uns, wie das alles
gegangen
ist. Sehr schön. Vielen Dank. Ich freue mich drauf und jetzt freuen wir uns natürlich erstmal auf das Festival. Ich drücke dir und deinem Team natürlich alle Daumen, dass das alles so gut funktioniert und so klappt, aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass das eine schöne Veranstaltung wird.
Dankeschön. Danke, Manuel. Großartig.
Danke dir für die Zeit und fürs Interview. Mach's gut.
Danke. Tschüss.